Morgen. Wir fangen dann an. Ich habe gehört, dass die U4 Verspätung hat. Wir werden dann draußen entsprechend länger warten. Aber lassen Sie mich jetzt beginnen. Okay, also, was wir bisher uns angeschaut haben, das waren die zentralen Begriffe für Formeln, Eigenschaften von Formeln. Wir hatten Erfüllbarkeit, Falsifizierbarkeit, Allgemeingültigkeit und Unerfüllbarkeit oder Widersprüchlichkeit. Nicht? Statt allgemeingültig benutzt man auch manchmal, wir haben das nicht gemacht gehabt, benutzt man manchmal den Begriff der Tautologie. So, am Dienstag haben wir uns den Begriff der semantischen Folgerung und der semantischen Äquivalenz angeschaut. Wir haben nämlich sagen wollen, was es heißt, dass für jede Belegung tatsächlich die rechte Seite aus der linken Seite folgt, beziehungsweise dass für jede Belegung, hier haben wir nur eine Implikation zwischen den beiden Formeln, nicht? Beziehungsweise dass für jede Belegung tatsächlich all gilt, ist die linke Seite, wird die linke Seite wahr, dann auch die rechte Seite. So, was ich machen möchte, und da ist niemand eingeschlafen, was ich machen möchte heute, hatten ganz am Ende vom Dienstag, von der Dienstagvorlesung schon damit angefangen, möchte Ihnen Normalformen vorstellen. Und das sind besonders einfache Strukturen von Formeln beziehungsweise von sogar Wahrheitstafeln. So, und was ich mir angeschaut habe, ich habe mal SymPy gebeten, mir eine DNF auszurechnen und SymPy macht das sofort. Und Sie sehen, dass das halt passiert, indem Sie einfach toDNF schreiben. Dann kommt die Formel und in diesem Fall habe ich das XOR von X, Y und Z mir angeschaut. Es ist sehr sinnvoll zu sagen, bitteschön, deine Antwort, die sollst du so einfach aufschreiben wie möglich. Ja, sonst kriegen Sie da einen Wust von verschiedenen Termen. So, und wenn Sie schauen, was SymPy dann als Antwort zurückgibt, naja, dann ist das ein Oder von verschiedenen Konjunktionstermen, nicht? Disjunktion, erste, zweite, dritte, eine Disjunktion von Konjunktionstermen, eine DNF. Ja, dafür steht die Disjunktion. So, und jetzt möchte ich einfach mal schauen, warum denn diese Antwort, das werden wir jetzt nicht sofort machen können, aber warum denn die Antwort, die SymPy gibt, richtig ist. Was ich machen möchte, ich schaue mir einfach die Wahrheitstafel an, und zwar wieder von dem XOR von X, Y und Z. Und dann kann ich natürlich sagen, bitteschön, wenn du keine Null hast, dann passiert da nichts. Wenn du eine wenn du nur Nullen hast, dann passiert da nichts. Wenn du genau eine Eins hast, dann musst du feuern. Wir hatten schon die Frage gestellt, wie denn überhaupt das XOR von irgendwelchen Variablen funktioniert. In dem Sinne, wann bekommen wir tatsächlich den Wert 1? Und wir bekommen genau dann den Wert 1, das ist eine Aussage, die Sie dann auch später in den Übungen benötigen werden. Wir bekommen genau dann den Wert 1 für das XOR, wenn tatsächlich eine ungerade Anzahl von Einsen vorliegt. Ja? Heißt, ungerade Anzahl 1, ungerade Anzahl 1, gerade 0. Gerade Anzahl von Einsen, weil 0 Einsen. Eine 1, 0, weil wir zwei Einsen haben, 0, weil wir zwei Einsen haben, aber hier an dieser Stelle wieder eine 1. Und jetzt schauen Sie mal, dann gucke ich mir mal das X und Y und Z an. Hey, das modelliert doch im Wesentlichen genau diese Zeile. Ja, ich beginne mit dem ersten Term, X und Y und Z, und das ist dieser Ausdruck ist genau dann erfüllt, wenn das X, das Y und das Z gleich 1 ist. Dann gucke ich mir den zweiten an. Das ist x, nicht y und nicht z. So, und da muss ich hier hinspringen. X und nicht y und nicht z. Moment, bin ich, nee, ich eine Zeile zu hoch gerutscht. Ja, wenn ich das x auf 1 habe, das y auf 0 und das z auf 1, dann wird tatsächlich dieser Term erfüllt. So, dann gehe ich das war schon alles richtig so. Das war schon alles richtig so. Das ist tatsächlich diese Zeile, wenn das x gleich 1 ist, das y und das z gleich 0, dann gibt es hier eine 1. Ja? Und dieser Term, der kann nur, dieser Konjunktionsterm, der kann nur erfüllt werden, tatsächlich von dieser einen Belegung. Dritter Konjunktionsterm, y nicht x und nicht z. So, y nicht x und nicht z, das bist wohl du. Y und nicht x und nicht z. Sie müssen mir jetzt auf die Finger schauen, ja? Y, x und z sind 0, ne? Das sollte dieser Term sein. Und wieder die Eigenschaft, Nummer 1. Diese Belegung erfüllt diesen Konjunktionsterm, Nummer 1. Nummer 2, und das Schema wiederholt sich jetzt bis zum Erbrechen. Nummer 2, keine andere Belegung hat eine Chance, diesen Konjunktionsterm zu erfüllen. Dieser Konjunktionsterm wird erfüllt, und zwar von einer der vier Belegungen, die tatsächlich das XOR erfüllen. So, und dann schnappen wir uns den letzten Konjunktionsterm, versuchen den zu verstehen. Da haben wir das Z auf 1, und das sollte direkt oben drüber sein. Z und nicht X und nicht Y. Z ist auf 1, x und y sind auf 0. Diese Belegung erfüllt diesen Konjunktionsterm und keine andere Belegung erfüllt diesen Konjunktionsterm. Nicht? Und was wir gemacht haben, wir haben alle 1-Zeilen, sagt man. Wir haben alle 1-Zeilen abklabastert. Ja. Die vorletzte, das war die hier. Also die Frage ist, warum hat SymPy y und nicht x und nicht z ausgegeben? Naja, weil es diese eine erfüllende Belegung erfüllen möchte. Diese eine erfüllende Belegung ist nämlich bisher überhaupt noch nicht erfüllt worden. Diese eine erfüllende Belegung hier schafft es nicht, diesen Term zu erfüllen. Schafft es nicht, diesen oder diesen Term zu erfüllen. Wir müssen einen Term maßschneidern. Und wir schneidern ihn maß, indem wir sagen, ach, du hast das x auf 0, dann gebe ich dir eine Nicht-x. Ach, du hast das z auf 0, dann gebe ich dir eine Nicht-z. Und aha, y gleich 1, dann gebe ich dir ein y. Du wirst da an der Stelle erfüllt und damit haben wir das tatsächlich in den Griff bekommen. So, das ist nur als Beispiel vorgerechnet. Verstehen sollen wir es jetzt, ja? Okay. So, dann muss ich nochmal zurückgehen zu den Begriffen, die wir uns am Dienstag angeschaut haben, und zwar waren das die Begriffe des Literals. Ein Literal, ja, das ist entweder eine aussagenlogische Variable oder ihre Negation. Und dann wollten wir uns wirklich darüber klar werden, was denn eine DNF ist, eine disjunktive Normalform. Was ist eine DNF? Das ist ein Oder. I gleich 1 bis K, das heißt, wir haben tatsächlich K, nicht? Und dann sprechen wir hier von diesen Konjunktionstermen. Ne? Und das, die ganzen Ausdruck hier, Ausdruck Psi, für Psi, den können wir jetzt eine disjunktive Normalform nennen oder eine Formel in disjunktiver Normalform nennen, einfach weil wir die Struktur erfüllen. Wir haben ein großes Oder von Konjunktionstermen. Und wenn wir jetzt tatsächlich, das ist unser Psi, unsere Formel in disjunktiver Normalform, wenn wir tatsächlich wissen, bitteschön, eine vorgegebene Formel, so wie wir das versucht haben, für das XOR auszudrücken, wenn wir wissen, eine vorgegebene Formel ist logisch äquivalent, dann können wir sagen, du Psi, du bist eine sehr einfache Form, nämlich eine disjunktive Normalform für dieses Phi. Okay, so, gibt es zu jeder Wahrheitstafel eine äquivalente DNF? Da möchte ich mir Gedanken drüber machen. Wahrheitstafel nicht, das hatten wir hier gesehen. Und dann ist die Frage, naja, gibt es da auch immer eine Formel zu? Hier in diesem Beispiel haben wir natürlich das XOR von X, Y und Z als Formel genommen. Wie konstruiert man die DNFs überhaupt? Da müssen wir uns auch Gedanken drüber machen. Die beiden Fragen möchte ich beantworten. So, und jetzt kommen wir auf das Beispiel zu sprechen, ja, den allgemeinen Hintergrund. Und was wir in diesem Beispiel tatsächlich gemacht haben, wir haben uns 1-Zeilen angeschaut. Nicht? Und da sind sie, erste, zweite, dritte und letzte. Das sind die 1-Zeilen. Das heißt, eine 1-Zeile, wenn in der Spalte des Wahrheitswerts eine 1 steht. Naja, da steht an diesen 4 Zeilen, steht an dieser Stelle tatsächlich eine 1. Und ansonsten, bitteschön, wenn du keine 1-Zeile bist, dann bist du eine 0-Zeile. Und das ist auch was Schönes. So, und jetzt kommen wir zu dem Begriff der Vollkonjunktion. Und wissen Sie, was Sympai im Wesentlichen gemacht hat? Das hat eine Vollkonjunktion gebaut. Das hat eine Vollkonjunktion gebaut für diese 1-Zeile. Es hat eine Vollkonjunktion für diese. Und auch natürlich für die letzte Zeile gebaut. Was ist eine Vollkonjunktion? Mit einer Vollkonjunktion wollen Sie die Belegung festnageln. Und wie machen wir das? Jede Variable soll als literal vorkommen. Jede Variable V, entweder als die positive Variante oder die negierte Variante. Und diese Vollkonjunktion, das ist das Wichtige. Ja? Diese Vollkonjunktion soll bitteschön die Eigenschaft haben, dass sie von den Belegungen der anderen Zeilen samt und sonders negiert wird. Ja, aber von der Belegung, für die sie, Belegung der Zeile, für die sie gebaut worden ist, muss sie tatsächlich erfüllt werden. Also alle anderen Zeilen, Belegungen aller anderen Zeilen müssen diese Vollkonjunktion falsifizieren, aber ihre Zeile, die Belegung ihrer Zeile muss erfüllt werden. Nicht? Und dann ist die Frage ja, wie soll man das denn bauen? Okay, also, dann habe ich positive Variablen und ich habe negative Variablen, dann habe ich nämlich Einsen in meiner Belegung und ich habe Nullen in meiner Belegung. Und wenn ich in meiner Belegung nur 1 habe, dann wäre ich ziemlich bescheuert, wenn ich an dieser Stelle ja, eine negierte Form benutzen würde. Heißt, bitteschön, wenn du für die Variable V in deiner Belegung nur 1 hast, dann verwendest du das V. Du nagelst fest, ja? Wenn du hingegen in deiner Belegung für die Variable V nur 0 hast, ja, dann negierst du, dann kriegst du nämlich die Belegung, die du festnageln willst, dann kriegst du diese Belegung tatsächlich festgenagelt, festgezurrt und erfüllt genau von der Belegung deiner Zeile. Das ist eine an sich simple Idee, nicht? Und Sie sehen das Strickmuster, was sich hier wiederholt. Ja, das Strickmuster, was wir für das Beispiel schon kennengelernt haben, ne, das ist halt ein allgemeines Strickmuster. Da ist nochmal ja, diese Vollkonjunktion. Nicht? Und dann ist die Aussage, jetzt sind wir doch schon fertig. Ja, was wir nämlich gemacht haben, wir haben uns alle Einszeilen angeschaut und das sind genau die Belegungen, die Formel erfüllen. Und für jede dieser Einszeilen haben wir eine Vollkonjunktion gebaut. Nicht? Und dann werden wir die Formel natürlich genau dann erfüllen, wenn wir eine der von uns gebauten, wenn wir eine der von uns gebauten Vollkonjunktionen erfüllen. Ja, dann machen wir das doch. Wenn wir eine der von uns gebauten Vollkonjunktionen erfüllen. Nicht? Und das hat Sympai gemacht. Das hat für jede Einzeile eine Vollkonjunktion gebaut und hat dann drüber verodert. Das ist die DNF. Fertig. So, das nennt man die kanonische DNF der Wahrheitstafel. Kanonisch, naja, weil es das erste ist, mehr oder minder, was einem in den Sinn kommt. Ja. So, wollen wir mal schauen, ob wir das verstanden haben. Ein weiteres Beispiel, da habe ich eine Wahrheitstafel und ich habe drei Einszeilen. Ne, ganz oben und dann habe ich die, was ist es, die fünfte, sechste Zeile, die ebenfalls noch Einzeilen sind. Hole ich mir die Zeile ganz oben, hier ist sie, ja, runterkopiert. Ne, und eingesetzt haben wir den Wert 1. Jetzt möchte ich diese Belegung festnageln. Nicht x, nicht y, nicht z. Jetzt kommt die zweite. Das ist 1, 0, 0. Möchte ich diese Belegung festnageln. X, nicht y, nicht z. Jetzt kommt die dritte, 1, 0, 1. Ist doch die dritte, das bist du hier. X, nicht Y und Z. So, und was machen wir jetzt? Jetzt verodern wir über die ganzen Formeln. Ja? Erste, zweite, dritte. So, jetzt sagen Sie mir mal, ob ich zufrieden sein sollte. Was ich natürlich machen möchte, möglichst einfach. Zu möglichst einfach gehört DNF und das immer. So möglichst einfach gehört aber auch möglichst wenige Konjunktionsterme. Gucken Sie sich das mal an. Sollte ich zufrieden sein? Ja?
Die Belegung des Z ist für die letzten beiden egal, weil wir einmal nicht Z und einmal Z haben.
Okay, was Sie sagen, wenn du stattdessen ein Phi' definiert hättest, das gesagt hätte, ja, auf dem ersten, da mache ich nichts, nicht x und nicht y und nicht z. Aber hier, bei Term Nummer 2 und Term Nummer 3 ist es piep egal, was der Wert von z ist. Ja, dann lassen wir den doch raus. Das heißt, ich hätte jetzt einen Term, der sagt x und nicht y. Und warum? Weil der Wert von z, genauso wie Sie das gesagt haben, piep, egal ist. Ja? Ist das die einzige Möglichkeit? Oder gibt es da tatsächlich noch ein Phi'? Also das werden Sie nicht weiter simply vereinfachen können. Ja? Aber gibt es eine andere Möglichkeit, mit zwei Termen hinzukommen, mit zwei statt drei? Ja? Das ist sowas von redundant hier. Ne? Hier habe ich das Nicht-X und das X. Das kann ich rauslassen, weil im ersten Term gefolgt wird, mit Nicht-Y und Nicht-Z und das ist genau dieselbe Folge im zweiten. Was ich also auch hätte machen können, ist zu sagen, bitteschön, dann nimmst du nur, du lässt nämlich das Nicht-X weg, das Nicht-Y und das Nicht-Z. Und veroderst das, bitteschön, mit dem x und dem y, nicht y, und dem z. So, und was haben wir jetzt hier rausgelernt? wenn es darauf ankommt, und darauf sollte es ankommen, DNFs zu bauen, die möglichst klein sind, dann haben wir selbst in dem Fall, kümmerlicher Fall, drei Variablen hier, ganze drei Einszeilen. Dann haben wir selbst in diesem kümmerlich einfachen Fall zwei völlig verschieden ausschauende minimale DNFs. Stellt sich raus, die sind beide minimal, die kriegen sie nicht kleiner. Ja? Und das ist ein erster Hinweis darauf, wenn man tatsächlich DNFs bestimmen möchte, die möglichst wenige Terme haben, kann das richtig, richtig hart werden. Ja? Erster Hinweis. Okay, so, wir sind aber immer noch mittendrin im Schlamassel, dass wir uns eine DNF-Konstruktion überlegt haben, aber noch nicht verifiziert haben, dass diese DNF tatsächlich äquivalent ist zu der vorgegebenen Wahrheitstafel. Und die Wahrheitstafel ist hier vorgegeben. Was ich machen möchte, eine DNF dazu bauen. Wie wir das machen, das haben wir ja schon durchgespielt. Wir haben gesagt, dann veroderst du über alle Vollkonjunktionen zu Einszeilen. Und die Vollkonjunktion, ne, die haben wir uns hier angeschaut. So, wissen Sie, und die einzige zentrale Idee, die man hier in der Überlegung haben muss, dass tatsächlich diese Konstruktion funktioniert. Die einzige zentrale Idee ist, wenn ich mir jetzt den Konjunktionsterm jetzt nicht für die Zeile Z, sondern für eine Zeile U vornehme, schau mir aber die Belegung an zu einer anderen Zeile, nämlich zur Zeile V, dann gilt, dass dieser Konjunktionsterm zur Zeile U genau dann erfüllt wird, wenn das U gleich dem V ist. Das ist keine andere Aussage als, naja, der Konjunktionsterm, den wir jetzt gerade gebaut haben, der zuckt die Belegung zu seiner Zeile fest. So, und dann schauen wir mal, was da passiert. Also die Aussage ist, hier, mein lieber Freund, hast du eine DNF, die ist äquivalent zu deiner Wahrheitstafel. Dann schaue ich mir zuerst mal an, wenn ich denn eine Einszeile in meiner Wahrheitstafel habe, was passiert da? Naja, dann muss ich mir halt anschauen, was die Belegung zur Zeile U treibt mit dem Psi. Da überlege ich mir, was das Psi denn war. Das habe ich einfach abgekupfert von oben. Das ist ja diese riesen, möglicherweise riesen Disjunktion. So, und dann kann ich sagen, was ist denn der Wahrheitswert, den ich erhalte für die Vollkonjunktion zur Zeile Z, wenn ich mir die Belegung für U anschaue? Das ist genau dann 1, genau dann, genau dann. Es ist genau dann 1, wenn U gleich Z ist. Das heißt, weil wir aber jetzt die Annahme machen, dass wir eine Einzeile haben, da ist tatsächlich der Konjunktionsterm zu U unter den Konjunktionstermen, über die wir verodern. 1. Wir haben eine Einszeile und unsere Formel, unsere DNF sagt 1. Jetzt schaue ich mir eine Nullzeile an. Da haben wir uns aber gerade schon überlegt, ja, an dieser Stelle, das ist ja hier die zentrale Überlegung. Bitteschön, wenn du Belegung zur Zeile V, dir eine Vollkonjunktion zu einer anderen Zeile anschaust, kriegst du nichts gebacken. Da kriegst du nichts gebacken. Weil wir schauen hier nur Konjunktionsterme, Vollkonjunktionsterme zu 1 Zeilen uns an. Und da kriegst du, wenn du eine Nullzeile bist an dieser Stelle, da kriegst du nichts gebacken. Also, was haben wir? Wir haben tatsächlich für alle 1 Zeilen mit unserer DNF den Wert 1 und wir haben für alle Nullzeilen mit unserer DNF den Wert 0. Wir sind äquivalent. Okay. Nicht? Und was wir uns jetzt tatsächlich mit dieser Konstruktion überlegt haben, zu jeder Wahrheitstafel gibt es eine DNF, sodass tatsächlich diese DNF die Wahrheitstafel zu Psi ist. DNF ist halt der Vorteil, es ist eine Normalform, eine sehr einfache Form, Beoderung von uns. Nicht? Und natürlich, klar, nicht für Für jede Wahrheitstafel haben wir jetzt eine DNF gebaut, aber bitteschön, nicht? Jede Formel hat eine Wahrheitstafel und damit haben wir auch für jede Formel eine DNF gebaut. So, mit SymPy, wie kann man da DNFs sich anschauen? Das hatten wir schon in der allerersten Folie gesehen. Vernünftigerweise werfen Sie toDNF mit der Formel an, wie Sie das wie vorher definiert, und dann mit der Option Simplify gleich True, nicht? Weil sonst kriegen Sie den ganzen Garbage tatsächlich mit dazu. Okay, so. Konjunktive Normalform, was Neues. Und tatsächlich in vielen Fällen eine Normalform, die sich für die Anwendungen sehr viel stärker aufdrängt. In vielen Anwendungen haben Sie nämlich nicht eine Struktur von der Form, naja, das oder das oder das, eine Veroderung von irgendwelchen Eigenschaften, nein, das haben Sie nicht, sondern Sie haben die Form, erste Anforderung muss erfüllt werden, zweite Anforderung muss erfüllt werden, dritte Anforderung muss erfüllt werden, drei Musse, eine Verrundung. Ja? So. Was ist ein Disjunktionsterm? Tja, das ist eine Disjunktion. Was war ein Konjunktionsterm? Das war eine Konjunktion. Und was ist eine Konjunktion von Disjunktionstermen? Ja, das sollte wohl die konjunktive Normalform sein, nicht? Vorher hatten wir hier ein großes Oder und dann hatten wir da ein großes Oder von Konjunktion und jetzt haben wir ein großes und zwar ein großes Und von Disjunktion. Nicht? Und dann würde man sagen, du mein lieber Freund, sieh, du bist in konjunktiver Normalform, du bist was Schönes. So, Aufgabenstellung ist natürlich, ich habe eine Formel und zu dieser Formel möchte ich eine KNF bauen, eine Formel in konjunktiver Normalform. Und wenn ich eine KNF für diese Formel bauen möchte, dann bitteschön, muss die logisch äquivalent sein, ja? Okay, jetzt möchten wir eine KNF bauen. Können Sie mir sagen, wie ich ohne auch nur einen Tropfen neuen Schweißes zu vergießen, ja, muss immer noch Schweiß vergießen, aber keinen neuen Schweiß, wie ich tatsächlich eine KNF auf die ganz billige Tour bekomme? Ups. Der Morgen. Wenn ich ein großes Oder habe und ich schreibe da eine Negation davor, dann wird aus dem großen Oder ein Und. Und ich habe schon versucht zu sagen, bei dem Morgen, bitte schön aufpassen. Ja, der will wirklich beachtet werden, sonst nimmt er Ihnen das übel. Also. Für uns jetzt erstmal wichtig, nicht Phi oder Psi, dann ist das äquivalent zu nicht Phi und nicht Psi, beziehungsweise nicht Phi und Psi, äquivalent zu nicht Phi oder nicht Psi. Die Negation rasselt durch den Ausdruck durch, wird von jeder Formel gestoppt, beziehungsweise besser von jeder Variable gestoppt und kippt auf ihrem Weg uns in Oders und Oders in uns. Ja, das ist der Morgen. Nicht? Und wie gesagt, der Morgen möchte schon Beachtung finden. So, und ich möchte jetzt versuchen, eine KNF auf die ganz billige Tour zu bekommen. Oh, einen Schritt zu viel. Ich möchte die KNF bauen. So, und die Aussage ist, du weißt doch, Ich möchte die KNF bauen für die Formel Phi. So, dann schaue ich mir mal an, was denn passiert, wenn ich eine KNF habe. Das heißt, ich habe eine Konjunktion über irgendwelche Indizes. Sagen wir mal, das sind Indizes in der Menge von Indizes. Ich habe eine solche Konjunktion. So, und dann habe ich dann eine DNF, die möchte natürlich ein Oder haben. Und dann habe ich irgendwelche, machen wir das mal so, k gleich 1 bis mi, also eine Anzahl von irgendwelchen Literalen, die ich verunde. Und das ist li1 bis li, ja, li1 bis limk. So, und das wäre meine DNF. Wenn ich jetzt den De Morgan anwende, so, und an der Stelle, ja, das müssen wir verstehen, ja, jeden Futzel jetzt ausgeführt. Die Negation kommt, sieht das Oder kriegt einen Schreck in der Hose und schwuppdiwupp, das Oder ist ein Und. Also, und I in I. Okay, dann haben wir hier die Negation. Die Negation ist ja durchgelaufen. Die bleibt jetzt stehen vor K gleich 1 bis MI, LIK. Aber die Negation ist noch nicht fertig mit ihrer Reise. Die sagt, okay, dann muss ich halt den Morgan nochmal anwenden. Was haben wir dann? Dann haben wir I in groß I. So, und dann wird das Und, das kriegt jetzt auch einen Schrecken, gekippt in ein Oder. Und dann habe ich da stehen LIK und bitteschön nicht vergessen, dass die Negation vor dem Literal zu stehen kommt. So. Wir haben begonnen mit Nicht-DNF. Richtig? Und wir haben aufgehört mit KNF. Das ist eine KNF. Nicht? Und das hier, das ist eine DNF. Negiert. Wie komme ich jetzt an eine KNF für Phi? Weil ich eine DNF kriege. Wenn ich eine DNF für das Phi baue, negiere sie, nix. Dann kriege ich nämlich aus meiner DNF eine KNF für die Negation. Aber ich will nicht für die Negation, sondern ich will haben für die ursprüngliche Formel Phi. Was mache ich?
Naja, wir können ja, also wenn wir für die DNF die 1 Zeile nehmen, können wir für die KNF die 0 Zeile nehmen,
ja,
und jede Zeile negieren. Also wenn wir nicht in der Zeile sind und nicht in der Zeile, nicht,
okay,
in der Zeile.
Was Sie mir also implizit sagen ist, wir erhalten eine KNF für Phi aus einer DNF. Sie sprechen von Nullzahlen statt Einzahlen. Sie negieren. Aus einer DNF für nicht Phi. Nämlich, was machen wir? Die KNF, nach der wir suchen, ist nichts anderes als die negierte DNF von nicht Phi, für nicht Phi. So, rote Kreide habe ich bisher nicht so wirklich im Übermaß verwandt. Die KNF für Phi, nach der wir suchen, ist nichts anderes als die negierte DNF für Nicht-Phi. Was geht oft in die Hose, wenn man Übungsaufgaben oder Klausuraufgaben zur Aussagenlogik uns anschauen? Das. Weil hier tauchen zwei Negationen auf, ja? Aber wenn Sie das unter Kontrolle haben, dann können Sie direkt ein Verfahren sich anschauen für die Konstruktion von DNF. Oder Sie machen es so, wie gerade auch gesagt worden ist. Ja, dann bleib bei der Formel, aber kümmere dich bei der Formel um die Nullzeilen. Okay, so. Und jetzt haben wir erstmal schön geschwitzt. Ja, hier wird im Wesentlichen gesagt, was du jetzt machst. Du wendest die Morgan'schen Regeln an. Und zwar wendest du die Morgan'schen Regeln an auf eine DNF, die du gerade gebaut hast für das Nicht-Phi. Auf eine DNF, die du gerade gebaut hast für das Nicht-Phi. Und wenn du dann diese DNF hast, dann negierst du sie. Dann negierst du sie. Also eine KNF. Das ist alles, was zu machen. Ja, und wenn an dieser Stelle das eine kanonische DNF war, dann sagen wir, dass wir jetzt eine kanonische KNF erhalten haben. So, machen wir nicht. Machen nämlich gleich noch ein größeres Beispiel. Was wir jetzt festgestellt haben, für jede Formel, da finden wir sowohl eine DNF wie auch eine KNF. Für jede Wahrheitstafel, da finden wir sowohl eine DNF wie auch eine KNF. In der Schaltungstechnik haben Sie häufig natürlich auch Mischungen, DNF und KNF. In der Wissensrepräsentation sehr häufig, große Mehrheit, KNF. Nicht? Wie gesagt, Grund ist, das ist eine Reihe von Anforderungen, die wir haben, die wir alle umsetzen müssen und alle heißt und. Kriegen Sie hier eine DNF gebaut mit wenigen Konjunktionstermen? Oder brauchen Sie viel? Da wird im Wesentlichen gesagt, x1 soll äquivalent sein zum y1, x2 soll äquivalent sein zum y2 und, xn äquivalent zum yn. Eine DNF sagt, oh Gott, ich kann oder, du willst und x1 äquivalent y1 und. Aber der DNF kann nur oder. Können Sie tatsächlich hier eine KNF rausbauen? Sieht jemand eine KNF? Phi n möchte ich äquivalent schreiben als eine KNF. Es ist keine KNF, das Äußere ist zwar ein und, aber das Innere, das ist keine Veroderung. I gleich 1 bis n. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was denn diese Äquivalenz ist. Diese Äquivalenz sagt, ich bin von der Form xi, daraus folgt yi. Und jetzt muss man eine Idee haben, ja? Und das passt doch. Das passt doch mit dem äußeren und. Und, bitteschön, aus dem yi folgt das xi. Bist du denn eine DNF? Nein, noch nicht. Aber wenn wir ihn jetzt ein wenig massieren, wenn wir ihm nämlich sagen, du bist doch eine Disjunktion, oder? Eine Veroderung. Weil was ist denn eine Implikation? Die ist genau dann wahr, wenn das y wahr ist oder aber die Voraussetzung falsch. Und du bist doch wohl ein oder, oder? Und was ist mit dir los? Du bist genau dann wahr, wenn das xi wahr ist, oder die Voraussetzung falsch. So, und jetzt haben wir tatsächlich an dieser Stelle i gleich 1 bis n. Und das haben wir eine weitere Äquivalenz, müssen wir einbauen. An dieser Stelle haben wir eine KNF. Man kann sich überlegen, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, dass das tatsächlich nur Riesen-DNFs hat. DNFs mit sehr vielen Konjunktionstermen, aber was wir gerade gemacht haben, sehr viel heißt exponentiell in dem N. Das ist ein richtiger richtiger Größenunterschied. Ja. Aber nicht, wir haben nicht exponentiell viele Terme, sondern nur linear viele Terme. Und haben das geschafft mit dem Übergang zu KNFs und nicht nur DNFs. Und jetzt ist die Frage, hat jeder denn KNFs oder DNFs? Hat jeder denn tatsächlich die Möglichkeit, irgendwo eine Formel, also jede Formel, hat sie eine kleine KNF oder hat sie eine kleine DNF? Haben wir bei DNFs Glück oder bei KNFs Glück? Und die Aussage ist, nee. Es gibt so richtig Ekelhaftes und das XOR ist ekelhaft. Das ist ekelhaft für DNFs, die mögen das gar nicht. Und es ist ekelhaft für KNFs, die mögen das gar nicht. Wie viele Konjunktionsterme werden wir für das XOR bauen müssen? Oder anders gefragt, mit wie vielen Konjunktionstermen kommen wir denn hin? Wir kommen mit so vielen Konjunktionstermen hin, wie wir 1-Zeilen haben. Und wie viele 1-Zeilen haben wir? Was war das XOR nochmal? Ein XOR sagt, ich bin 1 für n Variablen, wenn diese Variablen eine ungerade Anzahl von Einsen haben. Jede Belegung hat entweder gerade viele oder ungerade viele Einsen. Und das sollte sich die Waage halten. Da sollte es genauso viele Belegungen mit einer geraden wie Belegungen mit einer ungeraden Anzahl von Einsen geben. Wie viele Belegungen haben wir? 2 hoch n. Die Hälfte davon brauchen wir für eine DNF. Und mit genau demselben Argument brauchen Sie auch die Hälfte davon für eine KNF. Ekelhaft. So, was ich jetzt machen möchte, möchte Ihnen als Vorbereitung wirklich für die Übungen das Sudoku vorstellen. Und zwar möchte ich das Sudoku-Rätsel lösen, indem ich es als aussagenlogische Formel modelliere, und zwar als eine KNF. Ich habe dann mit einer Bachelorarbeit den entsprechenden Zugang untersuchen lassen und da stellte sich raus, dass mit professionellen Lösungen für das Erfüllbarkeitsproblem, das ist nämlich hier, was wir brauchen, mit potenziellen Lösungen für das Erfüllbarkeitsproblem kann man Sudokus, die für Menschen schwer sind, in für Maschinen lächerlich geringer Zeit lösen. Ja? Da steckt Kraft drin. So, dann lassen Sie mich versuchen, Sudokus allgemein zu lösen. Und zwar 10 mal 10 Sudokus. Ja? Der erste wesentliche Schritt, den ich machen muss, ich muss mir überlegen, bitteschön, was Sie müssen programmieren. Und zwar, Sie müssen mit Aussagenlogik programmieren. Und dazu gehört natürlich, sich darüber klar zu werden, was denn die atomaren Ereignisse sind, um die man sich kümmern möchte. Und ich denke mal, es liegt nahe, dass wir uns kümmern möchten darüber, ob denn die Ziffer K in der Zelle I, J steht, in Zeile I und Spalte J. Z, I, J, K soll bedeuten, dass Zeile I und Spalte J mit der Zahl K beschriftet sind. Ja, das ist die erste Entscheidung, die wir treffen müssen. Und das ist schon eine sehr, sehr wesentliche Entscheidung. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich denn die Sudoku-Regeln umsetze. Und die Sudoku-Regeln sagen mir im Wesentlichen, bitteschön, was du machen musst. Du musst Sorge tragen dafür, dass du in jeder Zeile eine 1, eine Ziffer, Quatsch, dass für jede Ziffer und jede Zeile die Ziffer in der Zeile vorkommt. Das musst du garantieren. So, für jede Zeile, da sind wir, und für jede Ziffer musst du garantieren, dass tatsächlich diese Ziffer in der Zeile vorkommt. So, wie machen wir das? Na ja, da sagen wir, diese Ziffer, das sei die Ziffer K, die muss mindestens einmal vorkommen und da haben wir das O dafür. Da laufen wir durch alle Spalten durch, Spalte 1, J gleich 1, Spalte 9, J gleich 9 und verlangen, dass tatsächlich diese Ziffer K irgendwo vorkommt. Und dann sagen wir, das ist die Formel, die spricht darüber, dass das I, dass in der Zeile von I die Ziffer K mindestens einmal vorkommt. Sudoku verlangt mehr, genau einmal. Ziffer K soll nicht zweimal in der Zeile vorkommen. Das war ja gerade das, was ich versucht habe anzusprechen. Das heißt, was ich machen möchte, ich rede immer noch über diese eine Zeile und immer noch die alte Ziffer K. Was ich machen muss, ich muss mir alle anderen Spalten anschauen und muss fordern, dass dort an dieser Spalte die Ziffer K nicht auch noch auftreten kann. Wenn das jetzt die andere Spalte, das J Stern ist, dann genügt es ja zu fordern, bitteschön, wenn du in der Position I, J die Ziffer K hast, dann hast du sie nicht in der Zeile I und der Spalte J Stern, hast du nicht dieselbe Ziffer. Nicht? Und da muss man sich nur überlegen, von der Implikationsseite ist es, denke ich mal, schon eingängig. Und diese Implikation ist ja nichts anderes als, bitteschön, an diesen beiden Spalten J, verschiedenen Spalten J und J Stern, nicht? Da kann nur höchstens einmal die Ziffer K stehen. So, und jetzt will ich sagen, jetzt wird es interessant. Jetzt will ich sagen, Sudoku fordert in jeder Zeile, also insbesondere in Zeile I, taucht die Ziffer K genau einmal auf. Was muss ich fordern? Ich muss fordern, dass die Ziffer K soll genau einmal vorkommen, dass die Ziffer K mindestens einmal vorkommt. So, und jetzt wird es interessant von der Schreibweise aus gesehen. Da möchten wir nämlich sagen, für alle Spalten, Paare J und J Stern, die verschieden sind. Das J muss von dem J Stern verschieden sein. Das heißt, was ich hier mache, ich gehe von J gleich 1 bis 8 und dann von dem J Stern mindestens einen drauf. Und den J Stern von J plus 1 zählen bis 9 und fordere, dass nicht sowohl in J wie auch in J Stern tatsächlich die Ziffer vorkommt. Nicht? Und Sie sehen, bitteschön, das hier ist eine KNF. Warum ist denn das eine KNF? Das ist doch nur eine Disjunktion. Ja, aber Entschuldigung, was ist denn eine KNF? Das ist ein UND von Disjunktionstermen. Und hier hast du insbesondere einen Disjunktionsterm. Das heißt, du bist hier richtig auf der Spur, eine KNF zu bauen, weil das ist ein Disjunktionsterm und jetzt machst du weitere Konjunktionen von Disjunktionstermen. Nicht? Und ich habe an dieser Stelle eine KNF. So, und jetzt müssen wir nur noch sagen, dass wir nicht nur in der Zeile I jede Ziffer, genau eine Ziffer, dass wir nicht nur in der Zeile I die Ziffer K genau einmal vorkommen haben, sondern ich möchte sagen, jede Ziffer kommt genau einmal vor. Ja, also Sie müssen mit Ihrer Programmierung über Aussagenlogik, Sie müssen dieser blöden Aussagenlogik jeden, Entschuldigung, Furz beibringen. Sie sagen, für alle Zeilen, und über Zeile i gleich 1 ist 9. Für alle Zeilen und für alle Ziffern taucht die Ziffer k in der Zeile i genau einmal auf. Ja? Und das ist das, was Sie machen möchten. So, und dann dasselbe, was wir mit Zeilen getrieben haben, würden Sie dann auch mit Spalten und Teilmatrizen treiben müssen. Dumme Frage, sind wir fertig? Sie wissen, wenn Sie programmieren, gehört zu der, ich denke mal, wichtigsten Eigenschaft eines Programmierers, einer Programmiererin, paranoid zu sein. Sind Sie nicht paranoid, haben Sie ein großes Problem. Sind wir fertig mit unserer Modellierung? Was haben wir gesagt? In jeder Zeile, für jede Ziffer, taucht sie auf, genau einmal. Jeder Zeile, in jeder Ziffer taucht genau einmal auf. Zum Beispiel, in Zeile 1 taucht die 1 auf, genau einmal. Und die 2, genau einmal. Die kloppen sich um dieselbe Stelle, um dieselbe Zelle. Wir bestrafen das aber nicht. Das ist bisher noch erlaubt. Das heißt, eine solche Lösung, das ist ganz trivial, ne? Von 1 bis 9, die legen wir einfach in der Diagonalen ab, 1 bis 9. Überhaupt kein Problem. Einen solchen Zugang müssen wir natürlich unmöglich machen. Das heißt, ich muss sagen, dass in keiner Zelle zwei oder mehr Ziffern vorkommen können. Und was wir machen, ist, wir sagen, bitteschön, wenn wir denn über die Zelle IJ reden und wenn K und K Stern Ziffern sind, verschiedene Ziffern natürlich sind, ja, ja, dann, wenn da schon was in der Zelle IJ steht, dann darf da nichts weiteres stehen. Und einfach, also jede Zelle wird nur von einer einfachen Ziffer getroffen. Einfach sollte bedeuten, für alle Zellen des Sudokus, für alle Zellen zwischen 1 und mit Koordinaten zwischen 1 und 9. Und für alle Ziffernpaare, die verschieden sind, und da wird wieder dieser Trick angewandt, dass ich sage, für die erste Ziffer gehe ich von k gleich 1 bis 8 und die zweite Ziffer, da wähle ich Werte oberhalb der ersten. Und für all diese Kombinationen, Zelle, Ziffernpaare, für all diese Kombinationen fordere ich, kann nicht zwei Ziffern geben. So, sind wir jetzt fertig. Und das geübte Auge sagt, nein, 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 wir sind immer noch nicht fertig, weil in dem Sudoku sind ja bereits einige Felder gesetzt. Ja? So, und das müssen wir jetzt auch machen. Wenn ich weiß, dass in Zelle I und Spalte J tatsächlich die Ziffer K steht, dann muss ich sagen, Z, I, J, K ist zu fordern. Nicht? Und die KNF schon da, die würde aus nichts anderem bestehen, als aus der Konjunktion, der Verundung aller bereits, zu allen bereits gesetzten Ziffern, Zellen. Zellen, ja. So, sind wir jetzt fertig? Ja, jetzt sind wir fertig. Sudoku ist nichts anderes als die Forderung für Zeilen. Dann haben wir die Forderung für Spalten. Dann haben wir die Forderung für Teilmatrizen. Und letztlich die Forderung, jede Zelle nur einmal zu treffen. Und du musst dich kümmern um das, was schon da steht. Nicht? Und wie gesagt, wenn Sie das mit einem professionellen Tool für Erfüllbarkeit sich anschauen, nicht? Was ist denn eine erfüllende Belegung? Das ist der letzte zentrale Schritt. Was ist eine erfüllende Belegung für Sudoku? Was ist eine erfüllende Belegung von Sudoku? Die wird für die ZIJKs Werte definieren. 0 oder 1. Ja, wenn da 1 steht, dann wird mir gesagt, in Zelle IJ, da schreibst du verdammt nochmal die Ziffer K hin. Erfüllende Belegungen für die Sudoku-Programmierung. Ja, das sind nichts anderes als Lösungen von Sudoku. Ja, Gut, das war der Ausflug und Sie werden tatsächlich, ne, das, was ich vorgemacht habe, mit großem Vorteil für das neue Blatt, zumindest für die letzte, für die letzten beiden Aufgaben im neuen Blatt benutzen können. So, komme zu Fragen. Wir sind in der Fragestunde, habe so ein bisschen überzogen. Haben wir Fragen, die ich versuchen kann zu beantworten? Ja.
Es hat sich zum dritten Blatt noch eine kurze Frage.
Ja.
Die Notation von der Belegung von zum Beispiel drei Variablen.
Ja.
Schreiben wir dann B1 von A ist 1, B1 von B ist 0 oder B, oder schreiben wir es als Menge von Kugeln oder schreiben wir es als...
Also, Sie sagen, wie schreibe ich eine Belegung auf? Und das wäre zum Beispiel eine Form, dass Sie schreiben B von x gleich 1. B, das soll kalligraphisch sein, B von y gleich 1. Ich denke mal, dass Ihr Tutor auch nichts dagegen haben wird, wenn wir die folgende illegale Notation verwenden. Ja? Und die illegale Notation würde sagen, x gleich 1, ja, y gleich 1. Es ist illegal, nicht? Wenn Ihr Tutor gesagt hat, Ihre Tutorin gesagt hat, nö, Punkt ab, es ist illegal, ja, ist schon richtig, ja. Aber es schreibt sich halt sehr viel schneller, ja, das ist der Vorteil. Wir hatten gesagt, dass eine Belegung nichts anderes ist als eine Funktion. Und zwar eine Funktion, die nimmt sich die Variablen der Formel und weist denen Wahrheitswerte zu. Wie kann ich jetzt Funktionen spezifizieren? Indem ich einfach sage, für jedes Argument x der Wert. Indem ich eine Funktionstafel anschreibe. Das war mein Versuch. Oder indem Sie noch sehr viel direkter zur Sache gehen und sagen, naja, das Gedöns hier, ne? Ich gewinne drei Zeichen, die ich nicht schreiben muss. Ja? Das ganze Gedöns spare ich mir und schreibe es direkt auf. Haben wir weitere Fragen? Okay, so, dann denke ich mal, dann schauen wir uns die Übungen an. Und zuerst sollte ich wirklich auf SymPy eingehen. Sie werden in zwei Aufgaben, und zwar in der allerersten Aufgabe Teil A und in der letzten Aufgabe fast vollständig SymPy mit großem Vorteil einsetzen können. Das Übungsblatt ist auch so entworfen. Um Himmels Willen tun Sie sich das nicht an, die Aufgabe 4 tatsächlich mit einer Wahrheitstafel zu lösen. Möchten Sie nicht. Ja? Wenn Sie das mit SymPy machen, dann ist das völlig ausreichend. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schreiben Sie denn Lösungen auf? Lösungen schreiben Sie einfach dadurch auf, dass Sie den SymPy-Quellcode, so wie Sie ihn auf der Webseite eingegeben haben, ja, den drucken Sie aus. Ja, und legen diesen Quellcode dann Ihrer Lösung hinzu. Wäre sehr nett, wenn Sie tatsächlich zusätzlich zu dem Quellcode eine kurze Begründung geben. Ja? Aber das Aufschreiben des Quellcodes ist völlig ausreichend. Sie haben zwei Möglichkeiten, SymPy sich anzueignen. Das ist einmal über SymPy.org und dann das andere Mal über das Jupyter. Ist beides gut. Ja, aber tun Sie sich das nicht an, Riesenwahrheitstafeln. Wir haben ein Beispiel mit 8 Variablen. Sie müssen sich, ja genau, ja, da kriegt man also nur noch den Schüttelfrost. Ja? 8 Variablen heißt, wie viele schöne Zeilen? 2 hoch 8, 2 hoch 8 ist 256. möchten sie nicht. Okay, gut. 4.1 Teil A, das ist bereits eine Aufgabe. Geht es halt darum, liegt eine semantische Folgerung vor? Ist Phi1 semantische Folgerung von Psi1 oder umgekehrt? Beziehungsweise sind die beiden sogar äquivalent? Wissen Sie, eine der beiden Aufgaben, Römisch 1 bzw. Römisch 2, können Sie durch Hinschauen tatsächlich lösen. Die andere ist eher eklig. Aber wenn Sie Sympy sagen, nun rechne das doch mal für mich aus. Semantische Folgerung. Und wie geht das? Naja, indem Sie auf die Bemerkung, ich denke, 3,33 eingehen. Dann wird Sympy das ganz brav machen. Nicht wichtig ist diese Satisfiable-Funktion. Sympy wird sämtliche erfüllende Belegungen ausdrucken. Ja? Das ist das Nette bei Sympy und Sie werden sofort wissen, was Sache ist. Ja, also für den Teil A Sympy. Okay. Dann haben wir in dem Teil B 3 Fragestellungen, wo Sie aber zeigen oder widerlegen sollen, dass, was würde ich machen? Ich würde mir schon anschauen mit Sympy, ja, was denn da rauskommt. Ist es wahr oder ist es falsch? Aber dann kommt die zusätzliche Komponente dazu. Ich soll nachweisen bzw. ich soll widerlegen. Ja? Ich würde dann mit Sympy arbeiten, aber ich muss natürlich mir überlegen, wie ich die Begründung dann ausführe. Eine der drei, ich sage nicht welche, ist eine ganz beliebte Fehlerquelle. Fragen Sie Sympy und Sympy weist Sie darauf hin. Okay, ja, aber Sie sollen zeigen oder widerlegen, also die eigene Begründung, unabhängig von Sympy, sich überlegen. So, und na, wir haben uns schon mal überlegt, naja, so ein und. Oder XOR oder eine Äquivalenz. Die kann ich klammern, wie ich lustig bin. Da gilt nämlich Assoziativität. Und dann habe ich behauptet, wenn Sie eine Implikation haben, dann gilt das nicht. Die Frage, die wir haben, diese Formel Phi, würden Sie da bitte schön sich erstmal anschauen, die Einszeilen, und aus den Einszeilen dann die DNF bauen. Da wird sich herausstellen, ja, das ist hier eine Äquivalenz. Diese Äquivalenz muss falsch sein, weil, naja, die Implikation ist nicht assoziativ. Aus den Einzeilen können wir dann die DNF bauen und alles ist gut. Dann soll aber auch für dieselbe Formel eine KNF gebaut werden. Nicht? Und das war der Zugang mit Hilfe der Negation. So. Und was wir mit dieser Aufgabe wirklich bezwecken, ist, dass dieser Trick zu sagen, ich schreibe das nochmal auf, dass dieser Trick zu sagen, die KNF für Phi ist nichts anderes als die negierte DNF für die negierte Formel, nicht Phi. Dass dieser Zugang dann auch verstanden wird. Ja. Da haben wir nämlich jetzt einfach mal gefragt, bitteschön, was ist denn nicht nur die KNF für das Phi, sondern auch die KNF für das Nicht-Phi? Wie hängen denn die eigentlich zusammen? Ja, also nicht verwirren lassen hier über die Negation. Diese Aufgabe ist dazu da, diesen Punkt wirklich völlig zu verstehen. Haben wir Fragen zur Aufgabe 1 oder 2? Also, das ist Informatik-Camping. Wenn Sie als Informatiker, als Informatikerin campen, wird es schwer. Sie sind unterwegs mit einem Zelt. Und zwar sind wir unterwegs und haben uns in einer wunderschönen Wald- und Wiesenlandschaft niedergelassen. Und zwar wird diese Wald- und Wiesenlandschaft durch ein K mal K-Gitter modelliert. Haben wir K-Zeilen und wir haben K-Spalten. So, und dann sollte ich das auch schön ausschreiben. Ja, hier als weitere Einträge. Auf diesem K mal K-Gitter sind Bäume verteilt. Da sind sie. Und was sie machen sollen, sie sollen Zelte. Und zwar in jeder, gehe ich zurück zu den Bedingungen, in jeder, Nummer eins, ich darf ein Zelt nicht auf einen Baum setzen. Das ist verboten. Zelt muss horizontal, ja, Zelt kann nur dort platzieren, wo kein Baum steht. Zweite Bedingung, es muss an einem Baum, mit einem Baum benachbart sein, wenn Unwetter. Ich weiß gar nicht, beim Blitz schlägt der einen in den Baum? Vielleicht ist es, schlägt der den Baum ein? Ich weiß nicht, also es könnte sein, dass diese Informatiker Anforderungen nicht gerade Lebenstüchtigkeit nachweisen, aber das weiß man ja nicht. Auf jeden Fall müssen wir horizontal oder vertikal mit dem Baum benachbart sein. Was nicht erlaubt ist, also wenn wir hier ein Bäumchen haben, ja, dann dürften wir ein Zelt an diese Stelle setzen. Haben wir hier ein weiteres Bäumchen. Wir sind natürlich, ups. Da dürfte ich nicht hinstellen. Ich muss horizontal oder vertikal mit benachbart sein. Ja? Das ist jetzt dumm. Hier ist ein weiteres Bäumchen. So, und dann dürfte ich hier mein Zelt aufstellen. Ich bin horizontal benachbart. So, und jetzt bin ich aber auch hier horizontal benachbart. Anderen Bäumchen. Aber Achtung, Zelte dürfen nicht horizontal, nicht vertikal und auch nicht diagonal benachbart sein. Ja? Und hier haben wir ein Problem. Das ist nicht legal. Das soll ein Zelt sein. In jeder Spalte muss mindestens ein Zelt stehen. Also hier haben wir jetzt schon ein Zelt. Das ist gar nicht da, weil es ja illegal ist. In dieser Spalte haben wir ein Zelt, das ist alles gut. In jeder Zeile höchstens ein Zelt. Ja, also nicht durcheinander bringen lassen, hier mindestens und dort höchstens. Also, was bedeutet das denn wirklich? Das bedeutet, dass wir in jeder Spalte genau ein Zelt und in jeder Zeile genau ein Zelt haben werden. Ja, Ihre Frage? Aber sicherlich doch, das ist besonders schön, ja. Wenn wir hier einen ganzen Wald haben, ja, so mitten in den Wald rein, das ist gut. Ja, überhaupt kein Problem. Ne? Wenn etwas nicht ganz explizit verboten ist, ist es erlaubt.
Heißt die Karotte schon drei, das Zelte nicht von drei Seiten anderen
Dingen nicht gegenseitig. Dürfen sich nicht gegenseitig berühren, ja? Sie brauchen einen Abstand voneinander. Voneinander, ja? Benachbart zu Bäumen, aber nicht benachbart zueinander. Ich wollte hier nochmal kurz drauf eingehen, ja? In jeder Spalte mindestens ein Zelt. Wie viele Zelte haben wir? Fünf, ne? An der Stelle. Und bei K, K mal K, haben wir K. Mindestens K. In jeder Zeile höchstens ein Zelt, Wie viele Zelte haben wir höchstens? K heißt, wenn wir legal sind, haben wir genau K. Heißt, in jeder Spalte muss genau ein Zelt stehen, in jeder Zeile muss genau ein Zelt stehen. Ja? Das haben wir so gewählt, damit Sie vom Modellierungsaufwand weniger zu tun haben, ja? Dass das ein bisschen handlicher wird. Ich denke, der Teil A, diese Anforderungen umzusetzen für 5x5, das wird Ihnen leicht fallen. So, und jetzt geht es darum, zu sagen, wie, ne, wir möchten die Zelte nach diesen Anforderungen aufstellen. Wie können wir das hinkriegen? Das ist schwer, das ist richtig schwer. Nicht für 5x5, aber für n mal n, das ist richtig knüppelhart. Ja, dann bekämpfen wir das mit etwas, was auch knüppelhart ist, nämlich dem Erfüllbarkeitsproblem. So, dann müssen wir uns natürlich überlegen, was sollen denn unsere Variablen sein? Und wo haben wir es erwähnt? Wo haben wir es erwähnt? Wo stehen denn die Zeltvariablen? Haben Sie ein ZIJ? Sehen Sie das irgendwo? Suchen Sie für mich ein ZIJ. Ah, da ist es. Für jede Position auf dem Gitter sollte ich die Möglichkeit bekommen, möglicherweise mein Zelt in diesem Punkt aufzustellen. So, und das ZIJ gleich 1 soll bedeuten, ich stelle dort ein Zelt auf. Neben diesen Zeltvariablen, den ZIJs, haben Sie auch noch Baumvariablen. Das sind die BIJs mit der Bedeutung, ja, da steht ein Baum in der Position. So, und das Erste, was wir haben, was wir machen oder beobachten sollten, ist natürlich, dass die Baumpositionen, die sind uns vorgegeben. Ja? Das hat da, sehen Sie in der Beschreibung, diese Menge groß B. Nicht die Menge groß B, sondern die Menge Bäume, ne, an dieser Stelle. Bäume, Teilmenge des K mal K-Gitters. Die Menge der Positionen der Bäume, das ist uns vorgegeben. Jetzt bauen wir einfach eine Formel, die sagt, bitteschön, die Bäume, die musst du beachten und die stehen an den Positionen, die von Bäume vorgegeben. Heißt, wenn irgendwo in Zelle I und J ein Baum steht, BIJ, steht irgendwo in Zelle I und J kein Baum, dann steht da kein Baum. Das ist die Übersetzung der Menge Bäume in die aussagenlogischen Variablen. Ja? Und was Sie hier beachten, nicht, Sie haben natürlich in dem Ausgangsbeispiel, und das ist das Schwierige an dieser Aufgabe, Sie haben in dem Ausgangsbeispiel zwar die Möglichkeit zu sagen, das ist 5 mal 5, aber wir reden in dem Teil B von K mal K. Nicht? Und hier können wir dann tatsächlich sagen, wenn das K mal K ist, macht uns gar nichts. Wir bilden eine Konjunktion über alle Positionen. Entweder ist die Position, steht da ein Baum oder steht da keiner. Okay. So, und dann geht es bei den nächsten Teilaufgabe darum, dass wir die einzelnen Anforderungen, nämlich zum Beispiel, um Gottes Willen, wenn da ein Baum steht, dann darf da kein Zelt aufgestellt werden. Das wird Ihnen leicht fallen. Römisch 2, das ist schon ein bisschen hakelig, ja? Nämlich, da wird gesagt, wenn da ein Baum ist, ja, beziehungsweise wenn du ein Zelt aufstellst, wenn du ein Zelt, na, wenn du ein Zelt aufstellen willst, dann muss da ein Baum sein, muss da ein Baum, dort oder hier ein Baum sein. So, und dann ist auch das große Problem, das ist in einem K mal K-Gitter, nicht 5 mal 5, das ist ein K mal K-Gitter. So, und der Vorschlag ist, dann bitte schön anschauen, diese Menge horizontal, vertikal von I und J. Und was ist horizontal, vertikal von I und J? Das sind alle vier Nachbarn. Hier ist IJ. Das sind alle vier Nachbarn, horizontal und vertikal, dieser einen Zelle. Das ist das HV. Wir schneiden das nämlich mit dem Gitter. Nicht? Und wenn, wenn wir mal zurückgehen zu den Bäumen, da haben wir geredet über das, tatsächlich das K-mal-K-Gitter, indem wir hier eine Konjunktion über eine Menge gebildet haben. Und hier wäre es sinnvoll zu sagen, naja, da müssen wir eine Konjunktion bilden über alle Positionen, ja, mit der Forderung, dass da das Zelt an der richtigen Stelle steht. Okay, und dann geht es halt so weiter mit den Anforderungen 3, 4 und 5. Diesen Hinweis bitte wirklich sehr ernst nehmen. Den Hinweis nämlich, der sagt, versuchen Sie zu arbeiten mit Konjunktionen über große Mengen. Das ist nicht 5 mal 5, das ist K mal K. Und wie sehen denn diese Konjunktionen aus? Das könnte eine Konjunktion sein über alle Positionen einer Menge. Wie zum Beispiel, so soll ich es nicht sagen. Ja. Und da gehen wir hier hin, dann haben wir alle eine Konjunktion über alle Zellen. Das sieht gut aus. Ja. Konjunktion über alle Zellen. Und dann wird gesagt, für diese Zelle interessieren uns benachbarte, horizontal oder vertikal benachbarte Zellen. Ja, das ernst nehmen, ja? Okay, gut. Ja, und dann ist eine Formel anzugeben in KNF, die sollte natürlich alle Anforderungen ausdrücken. Erste und zweite und dritte und vierte und letzte. Das sollte mit der KNF-konjunktiven Normalform so richtig passen. Dass alle Regeln ausgedrückt werden und so dass erfüllende Belegungen, legale Platzierungen der Zelte sind. So. Modellierung und Synchro. Also, haben wir Fragen zur Aufgabe 2? L3. Ja. Das haben wir als Anforderung. Ne? Die maximale Anzahl pro Zeile höchstens 1. Und dann haben wir argumentiert, du musst aber da insgesamt K mal K Gitter genau K unterbringen. Weil hier wird gefordert, mindestens K, wenn man über alle Zellen die Konjunktion bildet, und hier wird gefordert, höchstens K, also muss genau K sein. Und das bedeutet in jeder Zelle, in jeder Spalte 1. Da war eine zweite Wortmeldung. Okay, gut. Also, es gibt diese potthässlichen Shows. Also es gibt viel Schmutz, aber geistloser Schmutz, das ist wirklich, das ist abartig. Und in Stars und Tränen in Frankfurt, da haben wir eine solche Reality-Doku-Soap, die von einem imaginären Sender ausgestrahlt wird. Und der Sender braucht Kandidaten. Und wir haben Kandidaten, und zwar sogar netterweise Kandidaten für jeden Anfangsbuchstaben eine oder einen, Ashley, Brandon und so weiter. 8 Kandidaten. Sie werden damit schon bei 8 Variablen sein. Und meine Damen und Herren, das wird noch schlimmer. Sie werden ein gutes Verhältnis mit Sympai eingehen wollen. Sympai muss Ihnen die Arbeit abnehmen. So, nicht? Und dann hat es, das geht sehr emotional zwischen diesen 8 zwischen den 8 möglichen Darstellern zu, Lügen und Intrigen. Man Ja, man liebt sich, man hasst sich, das ist dann halt das Wichtige, nicht? So, und aufgrund dieser Intrigen oder Freundschaften gibt es dann verschiedene Anforderungen. Zum Beispiel die Anforderung, Hugo spielt genau dann mit, wenn Etienne nicht mitspielt oder aber die Chantal spielt mit. Und das ist dann genau dann. Das muss man beachten, ne? Hugo spielt genau dann mit und dann müssen wir aus diesem Nachsatz dann eine entsprechende weitere Aussagen logische Formen bilden. Der Etienne, der möchte also definitiv nicht alleine in dieser Doku-Soap auftreten. Der ist nur dabei, wenn es noch andere Darsteller gibt. Der brennt auf diesen Superstar, nicht? Auf jeden Fall. Gundolf, Brandon und Franziska dürfen aber nicht alle drei mitspielen. Also mindestens einer der drei ist raus, wobei der Brandon drin ist. Franziska und Chantal, die sind richtig untalentiert. Also das fällt zwar nicht auf, aber es sollten schon nicht beide gleichzeitig, ja? Diese Sendung ist hoch intellektuell. Das Spannungsverhältnis von Zweierbeziehungen wird ergründet. Was bedeutet, sie dürfen nur eine gerade Anzahl von Darstellern zulassen. Wie zum Teufel formalisiert man das? Eine gerade Anzahl von Darstellern. Ja, wir haben das schon in der Vorlesung mehrfach angesprochen. Ashley und Chantal sind sich spinnefeind. Höchstens einer der beiden darf mitspielen als Darsteller. So, nicht? Und dann ist wie bei all diesen aussagenlogischen Modellierungen immer die zentrale Frage, was sind denn die Variablen? Da habe ich für die Ashley eine Variable A, für den Brandon die Variable B, für den Hugo die Variable H. So, dann wird in Teil A gesagt, und das ist für Sie nichts großartig Neues, ja, muss man aber schon aufpassen. Dann wird gesagt, bitteschön, dann finde doch für jede der Teilaufgaben eine aussagenlogische Formel. Teil B sagt, transportiere das bitte, und auch die Formel natürlich, nach Sympy. Also es ist explizit eine Sympy-Aufgabe, ja. Die Satisfiable-Funktion, wenn sie mit diesem Aufruf gestartet wird, für alle Belegungen in Satisfiable, ja, Sie interpretieren Satisfiable als eine Menge, für alle B in Satisfiable, für alle Belegungen, für alle erfüllenden Belegungen steht da, und dann steht hier Pretty Print B, und Pretty Print ist tatsächlich vorzuziehen gegenüber dem Print, dann haben Sie das Gedöns, was sonst noch ausgegeben wird, ausgeschaltet. Also, unter Zuhilfenahme der Satisfiable-Funktion, und wir reden über diesen Ausdruck, sollen Sie untersuchen, ob es zwingend erforderlich ist, dass Lörte mitspielt, und sollen herausfinden, wie viele Darsteller maximal mitstipieren können. So, bis zu dieser Stelle ist das noch relativ ähnlich zu dem, was wir an anderer Stelle gemacht haben. Jetzt kommen aber Hauptrollen ins Spiel. Und zwar haben wir den Muskelprotz und wir haben den YouTube-Star. Also, was den Muskelprotz anbelangt, das kann der Hugo, die Franziska und der Etienne. Die Frage ist, kann die Rolle besetzt werden, des Muskelprotzes? Zur Auswahl stehen nur Etienne, Franziska oder Hugo. Muskelprotz. So, jetzt kommt YouTube-Star. YouTube-Star, drei mögliche Darsteller. So, jetzt gibt es aber eine Ekligkeit. Und diese Ekligkeit ist, sie wollen nicht den YouTube-Star als Muskelprotz. Heißt, jeder Darsteller kann maximal eine Hauptrolle spielen. Sie müssen sicherstellen, ja, mit ihrer Modellierung sicherstellen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie müssen mit ihrer Modellierung sicherstellen, dass erfüllende Belegungen tatsächlich immer nur einen Darsteller in maximal einer Hauptrolle hat. Ja? Und die Möglichkeit, das tatsächlich zu erzwingen, ist, wenn Sie zusätzliche Variablen für jeden Darsteller X haben Sie eine Variable X Muskelprotz und X YouTube. Mit der Bedeutung, dass X spielt den Muskelprotz, XM, beziehungsweise X spielt den YouTube-Star, XY. So, jetzt wollen Sie, jetzt haben wir, wie viele Variablen? 3 mal 8 ist 24. Die x-Variablen von a bis h. Die xy-Variablen von a bis h. Die xm-Variablen von a bis h. Sie wollen die Arbeit, die Sie geleistet haben, nicht wegwerfen. Das heißt, Sie zeigen jetzt, indem Sie diese 8 für jede Person, für jedes X, also für jede der 8 Darsteller, indem Sie diese Implikation hinzufügen. Sie sagen nämlich, wenn das X eine Hauptrolle spielt, ob Muskelprotz oder YouTube, dann ist er natürlich insbesondere ein Darsteller. Ja, Darsteller gliedern sich in die Nebendarsteller und in die Hauptdarsteller. Und dann werden Sie aber sehen, das reicht nicht. Da müssen Sie immer noch Angst haben, dass ein Darsteller tatsächlich 2 Hauptrollen spielt. Aber das kriegen Sie dann mit weiteren Formeln hin. So, und wenn Sie diese Formeln, welche weiteren Formeln müssen Sie hinzufügen? Wenn Sie diese weiteren Formeln hinzufügen, dann wird es problemfrei sein, und dann können Sie auch sich die Frage stellen, ob es möglich ist, beide Hauptrollen gleichzeitig natürlich zu besetzen. Nicht? Also an der Stelle hier in Teil D, da müssen Sie schon schauen, ob Sie das gerafft bekommen, ja? Den ganzen Zusammenhang sehen. Okay. Fragen zum Aufgabenblatt 4. Gut, dann wünsche ich, dass Sie RTL das Leben einfach machen mit Ihrer weltbewegenden Programmierung, Fernsehprogrammierung, die Zuschauer weiter zu erfreuen.